Wenn in einer Veranstaltung irgendjemand etwas macht, dann wird er normalerweise auf eine Art und Weise begrüßt. Und zumeist funktioniert das so, dass man erzählt, was der alles so kann. Das ist dann so die Anmoderation, mit denen man Neugier wecken möchte für die Person, die dann kommt. Und da werden natürlich die super Sachen erzählt und was alles schiefgelaufen ist oder so, das natürlich nicht. Und als wir in der Vorbereitung uns überlegt haben, wir brauchen so eine Anmoderation, haben wir gedacht, ach, das ist bestimmt ganz leicht, weil in jeder Talkshow, in jeder Sendung, wo irgendein Gast ist, wird er ja irgendwie anmoderiert und so ein bisschen gelobhudelt. Also haben wir da gedacht, machen wir uns auf die Suche und gucken mal. Und haben dann festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Anmoderation zu finden, weil meistens ist zwar das Interview da, aber diese Anmoderation nicht. Was vielleicht daran liegt, dass diese Anmoderation normalerweise langweilig ist, weil jeder weiß, was da gesagt wird. Also über den Schauspieler wird dann gesagt, und das ist der unglaubliche so und so, und ihr kennt ihn alle durch die Rolle in dieses und jenes und was weiß ich. Und dann wird das halt abgearbeitet, man grast dann ein Klischee nach dem anderen ab und dann weiß man, jetzt kommt das eigentliche Gespräch und das, was spannend ist. Und wir fanden, dass ein bisschen der Predigttext für heute, wo Paulus über die Gemeinde in Philippi redet, dass das auch so klingt, weil das auch so positiv ist und weil da genauso wie bei so einer Anmoderation allmöglicher Kram aufgezählt wird, was sie alle schon können. Ich lese euch mal dieses Stückchen vor aus dem Philipperbrief, dem zweiten Kapitel. Da heißt es, oh, jetzt bin ich im falschen Text, da. Ha. Das gibt es schon bei euch. Das ermahnende Wort im Auftrag von Christus. Die Ermutigung aus Liebe. Dazu die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Mitleid und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig verbunden durch dieselbe Liebe, durch dieselbe Meinung und durch dasselbe Ziel. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jede und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Ja, zwei Gedanken möchte ich euch mit dazu auf den Weg geben. Und wenn ihr dann denkt, ha, dann ist der Gottesdienst ja relativ schnell vorbei. Nein, wir haben zwischen diesen zwei Punkten noch eine Aktion geplant. Und diesmal werden wir das technisch viel raffinierter durchziehen als beim ersten Mal. Das heißt, schauen wir mal, wann wir fertig sind oder so. Aber ja, das kriegen wir hin. Wir haben es beim ersten Mal hingekriegt, wir kriegen es beim zweiten Mal hin. Ja, mein erster Gedanke ist, eine Gemeinde zu gut, um real zu sein. Auch wenn die Formulierungen nicht wie eine aktuelle Lobhudelei klingen, wie zum Beispiel das mahnende Wort im Auftrag von Christus, das ist ja kein Wort, wo man normalerweise so positiv gesagt kriegt. Irgendwie, ne, ich meine, welches Kind kommt nach Hause und sagt, ja, meine Lehrerin hatte eine Mahnung, hat mir ein ermahnendes Wort im Auftrag von Christus gegeben oder so. Ich meine, es ist selten, ich glaube, selbst in der freien christlichen Schule redet man wahrscheinlich nicht so. Also abgesehen von diesem alten Wortlaut ist es definitiv so, dass das doch eine echt super Gemeinde ist, wo es ganz viel gibt. Da gibt es Gemeinschaft. Aber nicht nur irgendeine Gemeinschaft, sondern auch eine Gemeinschaft im Heiligen Geist. Quasi direkt aus dem Glaubensbekenntnis rübergebeamt. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Christi Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Direkt da rausgebeamt gibt es in dieser Gemeinde Gemeinschaft im Heiligen Geist. Barmherzigkeit. Ermutigung aus Liebe. Also nicht, dass man sagt, du könntest das auch mal besser machen, ne? Um zu nörgeln, sondern du könntest das auch mal besser machen, aber aus der Liebe heraus. Also das klingt schon fast wie eine Anmoderation, wo jemand eine super gute Gemeinde vorstellen will und sagt, das ist das, das ist das. Und jetzt sehen wir ein Mitglied aus dieser Gemeinde. Irgendwo muss es doch in dieser Gemeinde auch Sachen geben, die bei denen nicht super laufen. Also vielleicht auch so Dinge, die in die Hose gehen und die gar nicht geklappt haben. Stellt euch das mal vor, sowas wie, wo man sagen könnte, da ist aber euer Glaube dann doch ein bisschen erschlafft. Oder aber vielleicht, dass man sagen würde, leider übertrefft ihr euch auch gegenseitig in eurer Rechthaberei. Aber nix, in Philippi ist alles super und alles gut. Paulus und diese Gemeinde sind ein Herz und eine Seele. Und man könnte meinen, na gut, okay, der Paulus wollte jetzt das Urchristentum nicht blamieren, also hat er immer nur positive Sachen über die Gemeinden geschrieben, aber so ist dem ja nicht. Es gibt ja ganz viele Briefe, wo man ganz deutlich sieht, dass es in vielen Gemeinden viele Sachen gibt, die im Argen liegen und wo auch sehr stark gestritten wird und wo auch Sachen schieflaufen, wo wir auch nach unseren heutigen Maßstäben sagen würden, das geht aber eigentlich ganz und gar nicht. Wieso ist es also, dass es mich kribbelig macht, wenn ich hier von einer Gemeinde lese, wo alles super läuft? Wieso kommt es dann, dass ich so denke, ja, das ist mir dann doch so ein bisschen verlogen irgendwie oder das ist irgendwie verzerrt worden, da ist irgendwie ein Teil rausgestrichen worden? Warum kann man sich nicht einfach mal ganz locker auf die gute Seite konzentrieren? Und einfach mal das Gute, Positive aussprechen und nicht dann, nachdem man das ganze Positive gesagt hat, einmal tief Luft holen und aber sagen, sondern einfach stehen lassen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das deutsche Problem, dass wir alles versuchen immer zu hinterfragen und kritisch zu durchdringen und zu durchdenken. Und letzten Endes, wenn wir genügend kritisch durchdringen, durchdenken, dann bleiben wir beim Negativen stehen und sehen was Negatives. Paulus sieht diese Gemeinde in einem tollen Licht. Und ich finde, wir sollten auch davon lernen, von dieser Einstellung des Paulus an dieser Stelle, dass wir die Dinge in einem positiven Licht sehen. Und wir haben uns überlegt, das wäre ein guter Moment, so ein Tag wie heute, wo es regnet und wir ein Sommerlied singen, dass es gut wäre, mal das Positive zu suchen und darüber nachzudenken und das zu üben. Und wie wir uns diese Übung vorgestellt haben, das wird der Justus erklären. Der hat das nämlich ganz genau durchdacht und durchdrungen.
Das Ganze basiert auf einem Zwei-Punkte-Plan, den ihr euch jetzt bitte merkt. Und zwar Punkt Nummer 1. Ihr seid alle aus einem bestimmten Grund hier. Und bestimmt nicht nur, weil euch langweilig ist, sondern auch, weil ihr diese Gemeinde mögt, schätzt oder weil ihr Leute kennt, die euch Positives darüber berichtet haben. Da könnt ihr jetzt mal kurz drüber nachdenken und dann euch mit eurem Nachbarn darüber austauschen, warum eigentlich ihr hier seid. Vielleicht nur heute, vielleicht auch regelmäßig. Während ihr das macht, gebe ich Eimerchen rum, da sind schöne rosa Zettel drin und Stifte in verschiedenen Farben. Lasst euch nicht davon irritieren, nehmt euch einfach einen Zettel und einen Stift und sobald die Zettel zum Einsatz kommen, melde ich mich nochmal.
Also jetzt darüber reden, was Positives, okay?
So langsam kommen die Stifte und die Zettel rum, sehe ich gerade. Das heißt, ich erkläre jetzt den zweiten Schritt. Ihr habt in diesem Gottesdienst bis jetzt schon einige Anmoderationen und Laudatios gehört und wir laden euch einfach ein, das, was ihr gerade mit eurem Nachbarn besprochen habt, stichpunktartig auf den Zetteln festzuhalten und die Zettel dann von euch aus gesehen auf die rechte Seite der Bank durchzugeben und dann die Person, die immer ganz rechts sitzt, dass sie bitte aufsteht und die Zettel da vorne auf die weißen Tische legt. Ihr braucht sie nicht zu falten, ihr braucht nicht euren Namen drauf zu schreiben. Einfach nur die Zettel durchgeben durch die Reihen und dann die, ja? Die Aufgabe nochmal. Oh. Okay, als angehender Lehrer wiederhole ich gerne Aufgaben. Das, was ihr gerade mit eurem Nachbarn besprochen habt, einfach kurz stichpunktartig, als ob ihr eine Liste für eine Anmoderation schreiben müsstet, festhalten. Nach rechts durchgeben auf die ganz rechte Seite und wer ganz rechts sitzt, in der Schulreihe die Zettel einfach da vorne ablegen.
Ja, okay, wir machen mit dem Gottesdienst weiter und ich sitze jetzt einfach mal auf diesem Stuhl, weil der steht schon seit heute Morgen hier und keiner weiß, warum dieser Stuhl eigentlich steht. Da haben wir gedacht, dann müssen wir einfach mal kurz drauf sitzen oder so. So. Aber eigentlich mag ich das gar nicht im Sitzen. Okay. Ja, jetzt also mein zweiter Gedanke. Und dieser zweite Gedanke heißt die anderen. Wenn man den Text so liest, dann stellt man da fest, dass Paulus da viele tolle Dinge aufzählt, von denen er sagt, die sind wichtig in einer Gemeinde und die laufen bei euch super. Interessanterweise kommt da eine Sache, die eigentlich heutzutage in ganz vielen Gemeinden bei uns aktuell ist, gar nicht vor. Nämlich, da steht eigentlich nichts Missionarisches drin. Also so ein Satz wie, und dann gibt es, dann ist super bei euch, dass es auch noch regelmäßige Glaubenskurse gibt und Gottesdienste für Kirchenferne und Ermutigungen zum Glauben. Steht da irgendwie nicht drin. Oder dass wenigstens leicht ermahnend da drin stehen würde, denkt im Umgang mit den anderen auch daran, wie ihr sie zum Glauben an Christus anregen könnt. Nichts von dem steht in diesem Text drin. Wie kann das sein, dass so eine wichtige Sache gar nicht da drin steht? Weil wenn man sich den Paulus anguckt, das ist ja der Missionator par excellence. Ich meine, ja, ne, kommt in eine neue Stadt und das Erste, was er macht, stellt sich irgendwo hin und fängt erstmal an zu predigen und von Jesus zu erzählen. Wie kann also ein Mann, der diesen Blick hat, ich muss Jesus verkündigen, Leute sollen zum Glauben kommen, egal aus welchem Hintergrund, ich gehe mal hier, mal da, mal dorthin, ich überlege mir, wie ich überhaupt möglichst viele Leute erreiche. Wie kann es sein, dass so ein Mann bei der Begutachtung einer Gemeinde nicht ausführlich darüber redet, indem er sagt, habt ihr schon mal eure missionarische Strategie überlegt? Oder ich finde eure missionarische Strategie absolut super. Dass in eurer Gemeinde sich im letzten Jahr so und so viele Leute bekehrt haben, finde ich absolut klasse oder so. Keine Ahnung, all das steht nicht drin. Wie kann das sein, dass das nicht extra erwähnt wird? Vielleicht liegt das an einer Sache, bei der Paulus Handlungsbedarf sieht, die sozusagen dieses und vieles andere mit in sich hineinnimmt. Und das sind die anderen. Wenn wir uns den Text nochmal sehen, klickst du mal einen weiter bitte, dann seht ihr da in der unteren Mitte einen Part, wo es um die anderen geht. Wo Paulus sagt, macht also meine Freude vollkommen. Das heißt also, über all die coolen, tollen Sachen, die ihr macht, gibt es noch sozusagen das Sahnehäubchen und da könnt ihr nochmal was zulegen und da schreibt ihr in diesem Teil, nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen und zwar jeder und jede von euch. An diesem Punkt sagt Paulus, ist noch Luft nach oben. Da geht noch was. Da könntet ihr noch mehr machen und das wird mich richtig glücklich machen, also Paulus, richtig glücklich machen, wenn da in der Gemeinde noch mehr bewegt würde. Und nachdem wir im ersten Teil versucht haben, darüber nachzudenken, was ist fröhlich, Freude, worüber können wir uns freuen, worüber können wir uns glücklich schätzen, kommt jetzt leider bei dem zweiten Punkt so ein bisschen was Moralisches durch und vielleicht fühlt ihr euch jetzt auch ein bisschen angemeckert oder so, aber ich sage es trotzdem. Wenn wir uns betrachten als Menschen und mal gucken, wie wir Menschen uns in dieser Welt verhalten, so verhalten wir uns Menschen doch eigentlich wie Egoisten. Ich bin der Hauptdarsteller in meinem Film und der Film, der hier gerade läuft, ist mein Film. Und in eurem Film läuft gerade was anderes ab, nämlich ihr seid gerade im Gottesdienst und hört einem Nebendarsteller zu. Wir alle haben eine Sicht der Welt, die von uns als Mittelpunkt herrührt. Und das ist sehr unterschiedlich zu interpretieren. Es gibt natürlich Menschen, die wirklich massiv, offensiv, egoistisch auftreten. Es gibt andere Leute, die tun das nicht so. Vielleicht sind wir auch erzogen worden von unseren Eltern, dass wir nicht egoistisch sind, dass wir immer den anderen die Tür aufhalten, dass wir immer bei der Frage, möchtest du vom Brötchen die Oberseite oder die Unterseite, die Seite nehmen, die wir nicht mögen oder so? Keine Ahnung, aber ich glaube, wir sind als Menschheit insgesamt, jeder Einzelne von uns, egoistisch veranlagt. Vielleicht ist es auch so, dass bei manchen Leuten, wo man sagt, nein, also diese Person auf alle Fälle nicht, die hat nur ihr Leben, ihr ganzes Leben immer für andere nur da gewesen oder so. Wenn man genau hinguckt, dann kann es auch sein, dass bei Leuten, die gerade so einen Lebensstil vorgelegt haben, wo sie immer nur für die anderen gelebt haben, wenn man da genau hinguckt, dass es da manchmal auch egoistische Motivationen gibt. Dass sie sozusagen ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Bedürfnisse ausgedrückt haben durch das Sorgen für andere und dadurch, dass die anderen toll dastehen, sind sie sozusagen als Person im Hintergrund oder so. Ne? Also, ach, mein Kind irgendwie, ne? mein Mann, meine Frau oder so, wir sind ja wichtig oder so. Also das heißt, auch manchmal können Sachen, die sehr altruistisch aussehen, können unter Umständen aus einer sehr egoistischen Haltung herauskommen. Und wenn wir uns betrachten, dann können wir, glaube ich, sehen, dass wir in drei Ebenen als Egoisten handeln. Das eine ist als Individuum. Wir selber, jeder für uns, wir handeln als Individuum egoistisch. Wir sehen die Probleme dieser Welt und am brennendsten sind die Probleme, die wir selber haben. Und die Probleme der anderen, okay. Eigentlich sind oft die anderen das Problem. Wenn die anderen anders wären, wäre diese Welt einfach besser. Und ich hatte von der Zeit eine Beerdigung, die mich sehr angerührt hat. Irgendwie, das war eine total abgefahrene Sache. Ich habe eine Person beerdigt, die eine Krankheit hatte, wo irgendwie die Muskeln sich irgendwie, weiß nicht, die haben nicht richtig funktioniert. Und es war klar von dem Moment an, wo diese Person geboren wurde, dass diese Person nicht alt wird, weil die Muskeln einfach keine Kraft haben. Und irgendwann auch die Atmung nicht mehr funktioniert. Und dieser Mensch haben die Ärzte dem Lebenserwartung von 30 Jahren gegeben und dann ist die Medizin besser geworden und dann ist dieser Mensch tatsächlich so um die 50 Jahre alt geworden. Und dieser Mensch war vollkommen hilflos, der brauchte 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung, weil der nichts konnte. Das Einzige, was er konnte, war auf seinem Elektromobil sitzen und den Joystick so mit Mühe und Not so ein bisschen hin und her titschen, dass er sich selber bewegen konnte und sprechen und selber atmen. Und das war's. Irgendwie. Und das war eine relativ kleine Beerdigung. Da waren irgendwie so 10, 15 Leute und in diesem Beerdigungsding gab es so einen Nebenraum, wo wir das gemacht haben. Das, ich will nicht sagen Wohnzimmeratmosphäre, dafür sah es doch nicht so schön aus, aber es war schon sehr intim. Und es waren sehr unterschiedliche Leute. Alles Leute, die er irgendwie kennengelernt hatte, so im Laufe der Zeit. Und dann habe ich die Leute einfach mal gefragt, ja, wie habt ihr den denn kennengelernt? Ne? Wie kam das? Irgendwie, ne? Und ein paar haben den gepflegt, klar. Ne? Ich meine, wenn du 24 Stunden rund um die Uhr immer Leute brauchst, die dich pflegen, dann brauchst du allein schon dadurch eine Menge Kontakte. Und dann war da eine ältere Dame und die hat dann erzählt, die hat ihn so kennengelernt, sie ist mit dem Fahrrad gefahren, hat eingekauft, hat den ganzen Einkauf hinten auf dem Fahrrad gepackt und dann ist ihr der ganze Kram runtergefallen, auf die Straße gefallen. Und so fit war sie auch nicht und hat versucht, die auf dem Boden aufzuheben. Und er kam mit seinem Rolli vorbei, hielt an und meinte, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Ein Typ, der eigentlich irgendwie selber Hilfe braucht. Und ich muss echt sagen, das hat mich total gerührt. Das hat mich total gerührt. Weißt du, wie viele Menschen gibt es in dieser Welt, die so jammern und klagen darüber, wie schwer ihr Leben ist und die es nie schaffen, auch nur ein bisschen über den Blick über ihre eigenen Bedürfnisse hinaus auf die Bedürfnisse der anderen zu sehen. Die nicht zuerst fragen, Entschuldigung, kannst du mir mal helfen, sondern die sagen, Entschuldigung, kann ich dir helfen? Die nicht hier einen guten Tag davon abhängig machen, ob jemand sich um sie gekümmert hat, sondern die einen guten Tag davon abhängig machen, ob sie sich um jemanden kümmern konnten. Und das hat mich, ich weiß nicht, ey, ich kann es nicht beschreiben, aber es hat mich in dem Moment total angerührt, zu sehen, dass ein Mensch, der sozusagen komplett selber auf Hilfe angewiesen ist und nichts anderes kann und der wirklich jeden Grund hat, zu schimpfen und zu jammern darüber, dass sein Leben von Geburt an schon irgendwie doof gelaufen ist, dass der weggucken kann von sich selbst und auf andere gucken kann. Fand ich einfach total cool. Also das meine ich damit, mit unserer eigentlich vorherrschenden egoistischen Grundeinstellung. Okay, das Zweite ist, als Gruppe von Menschen handeln wir auch sehr oft egoistisch. Wir können das momentan sehen, und ich will jetzt nicht wieder auf den Trump hauen oder so, aber wir können das momentan sehen, dass wir zum Beispiel auch in Europa so ein Erstarken oder Aufkommen von nationalem Bewusstsein haben, wo es heißt irgendwie, was weiß ich, unser Land zuerst. Ne? Die anderen Länder sollen mal gucken, aber wir sind jetzt auch endlich mal dran. Wir müssen auch, es muss uns auch endlich mal gut gehen. Wobei man sagen muss, wenn man sich die europäischen Länder anguckt, irgendwie so von Armut gebeutelt, wenn die fair untereinander teilen würden, sind die ja eigentlich gar nicht. Gemessen mit dem Rest der Welt könnte man sagen, es gibt eine Menge andere Länder in dieser Welt, die sagen könnten, jetzt würden wir gerne auch mal regelmäßig essen oder so. Ne? Also wir sind auch als Gruppen von Menschen, zum Beispiel als Volk oder als Sprachgruppe oder als Geschlechtsgruppe oder als Altersgruppe, was auch immer es für Gründe gibt, unter denen wir uns als Grüppchen zusammenrotten, haben wir genauso ein egoistisches Verhalten. Und das Letzte ist als Menschheit. Ich weiß nicht, das ist vielleicht albern, aber mich hat das echt total irgendwie betroffen gemacht oder so. Ich gucke immer morgens im Internet, was da so steht. Und neulich habe ich also gelesen, dass also mit Brett und Angela Jolie ist er auseinandergegangen, weil der Brett hat zu viel gesoffen. Ne? Und das hat irgendwie seine Beziehung kaputt gemacht. Ich meine, das ist echt total traurig und gut, dass er jetzt einen Entzug gemacht hat und dass ihm schon wieder besser geht oder so. Aber das war so eine der Schlagzeile, irgendwie eine Brett hat zu viel gesoffen. Und viel weiter unten, so ganz klein, stand dann, dass in Deutschland in den letzten 20 Jahren es immer weniger Vögel gibt, manche Vogelarten bis zu 80% weniger. Und das ist, wenn die Entwicklung weiter so geht, dass wir in 10, 15 Jahren einen Frühling haben, wo morgens kein Vogel mehr quietscht. Könnt ihr euch das vorstellen, so einen Frühlingstag und die Sonne geht auf und es ist still? Und warum sterben diese Vögel aus? Warum gibt es zu wenig Vögel? Weil einerseits es keine Möglichkeiten gibt, keine Brutmöglichkeiten gibt und andererseits, weil es zu wenig Insekten gibt. Die haben wir auch irgendwie platt gemacht. Wir leben in dieser Welt und wir leben auf diesem Planeten so, wie als wenn wir die Einzigen sind und als wenn es nur uns gehört. Jetzt überlegt mal, wie sieht ein Planet aus, auf dem es nur Menschen gibt? Der sieht doch quasi so aus wie der Mond oder der Mars. Nur mit vielen Häusern drauf. Das ist doch nicht wirklich unsere Zukunft. Okay, das meine ich damit, wenn ich sage, wir als Menschen, als Individuen, als Gruppen, aber auch als Menschheit als Ganzes, haben ein Problem, nämlich das Problem, dass wir sehr egoistisch sind. Das heißt, wir gucken auf uns und wir nehmen zu wenig wahr, die Sicht auf den anderen. Und an dieser Stelle hakt Paulus ein und sagt, nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Jetzt gibt es ein Problem mit dieser Forderung, achtet den anderen höher als sich selbst. Weil wir dann sofort in ein anderes Extrem verfallen und dem wir sagen, ah ja, ich bin ja auch so scheiße, oh nee, ey, ich kann ja auch nichts, ey, wenn ich nur so wäre wie du kannst ja alles und das ist alles so super, was du machst, aber oh, lass mich den Dreck unter deinen Fingernägeln sein, das wäre für mich schon eine große Ehre oder so. Also, und wir haben auch eine Tradition gehabt, in der sowas missbraucht wurde, wenn alle, egal wer, ob alt, ob jung, sein Leben gibt für das Volk, für die Nation oder so. Also es gibt ja auch massiven Missbrauch damit. Und es zerstört auch Menschen, wenn man ihnen dauernd sagt, du bist nichts. Aber ich glaube, was Paulus hier an dieser Stelle ausdrücken will, ist, dass er sagen will, da muss es eine sinnvolle Balance geben. Guckt nicht nur die ganze Welt an, nach dem irgendwie, was für euch wichtig ist, wie ihr das wollt, sondern achtet den anderen höher als euch selbst. Und man hat natürlich echt eine dumme Karte gezogen, wenn man in einer Gruppe von 30 Menschen ist und man der Einzige ist, der den anderen höher achtet als sich selbst. Stell dir diese Gruppe von 30 Leuten vor. Du bist der sagt, ich achte die anderen höher als mich selbst. Du kommst da also rein und sagst, hey, du bist echt super. Dann sagt der andere, ja, stimmt, hab recht, aber du bist nicht super. Dann gehe ich zum Zweiten und sage, hey, du bist ja echt total super. Und der andere sagt, ja, stimmt, hast recht, aber du bist nicht super. Also wenn ich das alleine mache und dann in eine Gruppe von Leuten reinkomme, die das nicht auch machen, dann ist das die Hölle. Dann macht dich das kaputt. Aber wenn die Idee dahinter ist ja, dass wir als Menschen das alle so sehen, dann ist es anders. Dann komme ich in diese Gruppe von 30 Leuten rein und sage, hey Mann, du bist echt super. Ich wäre froh, wenn ich das so könnte wie du. Dann wird der andere sagen, ja komm, jetzt mal, dann stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du hast ja auch richtig was drauf oder so. Und dann, ja, versteht ihr, dann ermutigen sich beide gegenseitig. Das ist der eine Grund, warum wir gar nicht so Angst haben müssen vor diesen Sätzen. Nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Oder guckt auf den anderen, und zwar jede und jede von euch. Vielleicht ist es auch so, dass wir sagen, ja, aber dann komme ich unter Umständen, wenn ich Pech habe, trotzdem zu kurz. Und an dieser Stelle, wo es darum geht, dass ich dann Angst habe, dann doch zu kurz zu kommen, da endet Paulus, indem er sagt, denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Und der Text, der dann kommt, den haben wir am Anfang als Lesung gehabt. Und da heißt es über Jesus, er erniedrigte sich selbst. Und damit ist nicht gemeint, dass Jesus die ganze Zeit rumgelaufen ist und gesagt hat, boah, ich bin voll der Versager, ich bin ja so der Versager, sondern damit ist gemeint, dass Jesus als Teil Gottes aus der göttlichen Dimension rausgegangen ist in diese Welt hinein und anstelle Teil des Schöpfers zu sein, Teil des Geschöpfes geworden ist und sozusagen sich so klein gemacht hat, dass irgend so ein römischer Legionär ihn rumschubsen kann und irgend so ein Prokurator, der gar keine große Zukunft vor sich hat, weil sein Kaiser ihn eigentlich nicht mag, ihn einfach zum Tode verurteilen kann und dann auch noch sagt, ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Also das ist eigentlich damit gemeint, dass Jesus sozusagen nicht immer schlecht von sich gedacht hat, sondern dass er bereitwillig sozusagen einen geringeren Weg gegangen ist. Und dann heißt es in diesem Text, deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Und damit macht Paulus ganz deutlich, dass das Wesentliche daran ist, dass selbst wenn wir diesen anderen Weg gehen, nicht auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind, sondern auf den Vorteil der anderen, und wir das Gefühl haben, letzten Endes verliere ich doch dann dauernd, dass Paulus sagt, nein, wenn du guckst, wie Jesus das gemacht hat und ihn als Vorbild siehst, dann wirst du sehen, dass Gott sich hinter Jesus gestellt hat. Das heißt, am Ende wirst du nicht notwendigerweise der Verlierer sein, der den Kürzeren gezogen hat, sondern auch wenn du mit dem Kürzeren in der Hand stehst, wird Gott sich hinter dich stellen und wird sagen, du hast das gut gemacht. Okay, das waren die beiden Gedanken, die ich euch zu diesem Text mitgeben wollte. Der erste Gedanke, einfach mal die Dinge positiv sehen und sich nicht rosa zurechtlügen, sondern zu sagen, das ist gut und das will ich einfach mal aussprechen und will es nicht sofort mit einem Aber wieder entwerten, sondern positiv dazu stehen. Und das zweite, dieser Gedanke, den anderen deutlich zu sehen und für den anderen da zu sein. Und wenn ich für den anderen da bin, dann ist auch der missionarische Gedanke automatisch da. Und das bedeutet für uns, dass wir als Einzelpersonen uns überlegen sollen müssen, als Aufgabe haben, wo kann ich Menschen so begegnen, dass ich nicht direkt daran denke, was könnte der für mich tun, sondern was könnte ich für den tun. Nicht, wann kommt endlich mal einer zu mir, spricht mich an und sagt ein paar nette Worte, sondern umgucken, zu wem kann ich gehen und kann ihn ansprechen und kann ihm ein paar nette Worte sagen. Oder als kleine Gruppe irgendwie nicht darüber nachzudenken, wie weit nützt mir diese kleine Gruppe, in der ich bin, sondern inwieweit kann ich für diese kleine Gruppe von Nutzen sein? Wie können wir als eine kleine Gruppe, als eine Bezugsgröße, die wir sind, uns einbringen? Und auch als Gemeinde zu überlegen, nicht nur, was sind alles unsere Probleme und wie können wir die lösen, sondern auch da rauszugehen und zu sagen, wo können wir anderen Menschen etwas Gutes tun, ohne dass es automatisch sofort für uns einen positiven Effekt haben muss, sondern es einfach zu tun, einfach nur so. Okay, wir haben jetzt verschiedene Sachen vorbereitet. Von unser Musikteam hat fröhliche Lieder herausgesucht, mit denen wir Gott loben können. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die, vielleicht gibt es was Positives in eurem Leben zu entdecken, wo ihr denkt, hey, das ist echt eine gute Sache und das sollte ich eigentlich mal aussprechen, dass das in meinem Leben etwas Gutes ist. Dann könnt ihr euch darüber freuen oder ihr könnt es auch einfach auf einen rosa Zettel schreiben und noch zu diesen anderen Gemeindezetteln dazulegen. Falls ihr ein Anliegen habt, wo ihr sagt, ich würde gerne mit jemand anders darüber gemeinsam beten, haben wir Menschen da, die dafür beten. Und das müsste eigentlich die Caro sein, die sie eingetragen hatte. Caro, bist du da? Richtig irgendwo? Caro Zäper, meine ich? Okay. Also, wenn ihr da hingeht, dort, wo Musik steht, wird jemand sein. Das werden wir hinkriegen. Also da vertraut einfach blind und wenn ihr sagt, ich habe ein Anliegen und ich möchte ganz unbedingt gerne jetzt da mit jemandem drüber beten, dann wird das sein. Genau, dann haben wir uns noch überlegt, wie wir diese rosa Zettel nochmal sozusagen dem einen Wert geben und das machen wir auf bestimmte Art und Weise. Da lasst euch einfach nicht irritieren, wenn wir da so ein bisschen an der Seite wuseln. Okay? Und jetzt möchte ich euch einladen, konzentriert euch auf die Lieder und darauf, Gott zu loben und zu danken für das, was ihr Gutes in eurem Leben habt.